Willkommen in meiner Musical Masterclass. Ich bin Jana, riesengroßer Musical-Fan und in diesem Podcast geht es um all things Musical. Das heißt Stücke, aber auch die Analyse derer, die Komponistinnen, die Inszenierungen, Dramaturgie, Musik, alles, was dazu gehört. Mit meinen wechselnden Gästen tauche ich deshalb immer zu einem Stück oder zu einem Thema besonders tief ein und möchte dir damit das Genre Musical noch näher bringen. Schön, dass du dabei bist und jetzt viel Spaß mit dieser Folge von Janas Musical Masterclass. Die heutige Folge schließt eigentlich an die letzte Folge an, denn meinen heutigen Gast, Professor Pascal F. Skuppe, habe ich über mein Musical-Ehrenamt an der TMC Seevetal kennengelernt. Dort war er früher in der Geschäftsführung tätig, musikalische Leitung, Vocal Coach. Inzwischen ist er Gesellschafter dieser Musical-Gruppe. Er ist von der Ausbildung her Chorleiter und hat Musik in Hamburg studiert mit dem Hauptfach Gesang. Er war dann Dozent für Musical Theater an der Uni Lüneburg und seit 2022 auch für Musical Gesang an der UdK in Berlin. Er ist außerdem als Vocal Coach tätig für viele bekannte Darstellende, die ihr bestimmt schon mal auf den deutschsprachigen Musicalbühnen gesehen habt. Er ist außerdem der musikalische Leiter am Theater Lüneburg und als musikalische Assistenz bei den Eutiner Festspielen tätig. Und ich konnte nicht anders, als ihn einzuladen, weil ich es so spannend finde und Singen für mich auch irgendwie die schönste Sparte am Musical ist. Und wir wissen alle, dass es irgendwie anders klingt, wenn die Leute auf der Bühne singen, als wenn wir zu Hause für uns unter der Dusche singen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er aus dem Nähkästchen plaudert, wie das so abläuft. Wie lernt man denn eigentlich zu singen und vor allem, wie ist er auch dahin gekommen? Vorab muss ich einen kleinen Disclaimer leider raushauen, denn mein Mikro hat bei der Aufnahme versagt und es klingt nicht so schön wie sonst und ich bitte euch, es zu tolerieren und zu ignorieren. Wenn man ein bisschen reinhört in die Folge, dann gewöhnt man sich dran, aber mein Klang ist nicht so schön wie sonst. Aber es geht uns ja um den Inhalt und nicht um den Klang. Seht es mir nach, dass es dieses Mal aus Versehen nicht geklappt hat. Aber jetzt erstmal. Willkommen in meiner Musical Masterclass, lieber Pascal. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Jana.
Gerne. Ich habe mich auch ein bisschen geziert, glaube ich, am Anfang, weil ich dachte, du bist so ein richtig großer Gast, den ich unfassbar gerne da hätte. Und ich traue mich jetzt gerade erst, die größeren Leute so anzusprechen, ob sie denn sich erbarmen, mit mir zu sprechen. Aber ich glaube, es wird ganz spannend, mit dir zu sprechen über das, was du mit Musical verbindest. Und weil das nochmal eine andere Sichtweise hoffentlich gibt auf dieses ganze Genre, weil mein Anliegen so ein bisschen ist mehr als, oh, ich habe einen tollen Abend gehabt und ich liebe die HauptdarstellerInnen, ist. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt ganz viel von dir lernen. Aber zuerst möchten wir dich kennenlernen und zwar mit meiner Quickfire Round. Ich weiß nicht, wie vertraut du mit den Fragen bist. Es geht darum, dich auch ein bisschen als Musical-Fan vielleicht kennenzulernen. Es geht um der Prämisse, zügig zu antworten. Ich bemühe mich auch nicht, Gegenfragen zu stellen auf die Antworten. Wenn du dich nicht festlegen kannst, dann gilt, was zur Zeit gilt. Die erste Frage ist aber ganz einfach. Was war denn das erste Musical, das du jemals gesehen hast?
Um der schönen Geschichte zu meinem Leben gerecht zu werden, sage ich immer das Phantom der Oper in Hamburg. Das stimmt aber nicht ganz, denn am Abend davor habe ich schon Buddy die Buddy Holly Story gesehen. Wir waren auf Klassenfahrt und wir waren am Freitagabend bei Buddy Holly und am Samstag bei Phantom der Oper. Aber die schönere Geschichte ist das Phantom der Oper.
Gar nicht. Also Buddy, ich hätte super, super gerne Buddy Holly mal gesehen.
Es war großartig.
Und dafür wurde auch dieses Zelt am Hafen gebaut und nicht für den König der Löwen. Können wir hier noch einen Fun Fact droppen? Jetzt kommt die schwerste Frage, dein liebstes Musical?
Ja, das ist ja immer, es gibt es natürlich nicht, werden wahrscheinlich alle sagen. Ja. Ich glaube, aus dem, was ich eben schon geteasert habe, mein erstes großes Musical, das ich wirklich emotional auch so als Fanboy wahrgenommen war, das Phantom der Oper. Und da bleibe ich auch dabei. Ich glaube, in meiner künstlerischen Laufbahn auf der Bühne hat mich am meisten Rent begleitet, weil ich sehr viel mit diesem Stück zu tun hatte, sei es thematisch, aber eben auch wirklich künstlerisch auf der Bühne. Und später habe ich aber gemerkt, dass vor allem Next to Normal auch einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen gefunden hat, weil es so eine wunderbare Weise ist, das Genre wieder einen Schritt nach vorne gebracht zu haben, Themen zu verhandeln, die mehr als Unterhaltung sind und Unterhaltung gar nicht negativ, ganz im Gegenteil, sondern was das Genre kann und was das Genre will. Und ich glaube, zu allerletzt möchte ich sagen, dass wenn ich ins Theater gehen will und von Herzen lachen und weinen will, dann ist es für mich West Side Story.
Oh, lachen bei West Side Story?
Oh, in einer guten Inszenierung gibt es so viele, viele großartige Momente.
Amerika vielleicht. Deine schönste oder besonderste Musical-Erinnerung?
Ich glaube, Ramin Karimloo und Sarah Borges in Love Never Dies in der Originalproduktion gesehen zu haben. I did. Ich glaube, das war etwas, was ich auf jeden Fall ins Ranking bringen will. Mhm. Das war ein ganz, ganz tiefes Erlebnis. Mhm. Aber meine, glaube ich, geilste Geschichte für mich persönlich ist, ich versuche mich kurz zu fassen, ich hatte einen Probentag, der sehr lange dauerte und ich wusste davon, dass die Broadway-Tour von West Side Story in der Hamburger Staatsoper gastieren wird. Das ist bestimmt 15, 20 Jahre her. Ja. Und am Ende des Probentages, wir waren pünktlich fertig und ich dachte, ach, scheiß drauf, ich setze mich jetzt ins Auto und guck, ob noch eine Karte da ist. Ich wusste, es ist eigentlich ausverkauft, aber ich dachte, vielleicht ist irgendein Rückläufer. Original, ich habe direkt vor der Kasse der Staatsoper einen Parkplatz bekommen. Ich bin rein, es war 5 vor Showbeginn und die Frau guckte mich schon mit großen Augen an, mit einem leichten Kopfschütteln und ich sagte, okay, dann setze ich mich jetzt an die Alster und auf dem Weg raus sprach mich ein Ehepaar an. Brauchen Sie noch eine Karte? Und ich sagte, ja! Und ich habe diese Karte genommen, ich habe sie geschenkt bekommen und ich rannte ums Haus in die Staatsoper rein, überhaupt nicht aufs Ticket geguckt, einfach rein in den Saal, erste Tür genommen, die ich finden konnte und dann sagte mir die Person im Saal, Sie sind hier falsch, Sie müssen noch 5 Türen weiter. Das Licht fing schon an zu dimmen und ich guckte auf die Karte und sah Reihe 1, Mitte.
Oh, ich habe hier Gänsehaut.
Und dieser Moment, wirklich, dann war auch das noch eine der unglaublich tollsten, genialsten Aufführungen, die ich handwerklich, die ich emotional, die ich mit diesem Stück Riesenorchester, wirklich, es war so, so großartig. Und da habe ich wirklich viel gelacht und viel geweint, deswegen war das schon der kleine Teaser eben. Und ich war danach, ich bin sitzen geblieben nach dem Stück und konnte nicht aufstehen, weil es so intensiv war und bin dann irgendwann wirklich als Letzter aus dem Saal gefegt worden und setzte mich wieder in mein Auto und musste dann am Zebrastreifen halten und dann kam der halbe Cast über den Zebrastreifen und ich bin ausgestiegen am Zebrastreifen und habe diesen Menschen von Herzen gedankt für dieses tiefe Erlebnis, was ich da gehabt habe. Also das glaube ich war ein großes Highlight.
Du hast die beste Antwort jemals auf diese Frage gegeben. Und die einzige Frage, die ich noch habe, warum kommen denn die Broadway-Touren nicht mehr nach Deutschland? Entschuldigung.
Well.
We should buy more tickets, I guess. Musical Fun Fact. Fällt dir was ein? So wie das mit dem Theater eben zum Beispiel, weil die Hollywood, also das, ne, das wurde dafür gebaut. Mhm.
Ich glaube, es gibt natürlich diese großen Sachen, keine Ahnung, dass bei der Eröffnungsshow in der neuen Flora Eier auf den Bürgermeister geworfen wurden, weil man sich gegen den Bau der neuen Flora so erbost hat oder so. Aber ich glaube, ich möchte eigentlich sagen, dass ich irgendwo mal in einem Interview aufgeschnappt habe, dass die allererste Demo-Tape-Aufnahme des Songs Ich gehöre nur mir, den man heute natürlich gemeinhin kennt, von Angelika Milster eingesungen wurde. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass eben die beiden Herren diesen Song irgendwie ankomponiert haben und geschrieben haben und dann brauchten sie ein Demo-Tape und ich glaube, mich zu erinnern, dass das allererste Demo-Tape von Elisabeths Ich gehöre nur mir von Angelika Milster eingesungen wurde. Und das finde ich ziemlich lustig.
Kennen wir die von irgendwo? Weil bei mir klingelt es gerade nicht. Nee. Ja, klär mich auf. Bin ich zu jung oder zu dumm?
Ich glaube weder noch. Angelika Milster ist sicherlich dem deutschen Musical-Publikum sehr bekannt als Grisabella. Ah. Und die hat natürlich für das deutschsprachige Musical.
Dann weiß ich, wer das ist. Ich glaube, nur der Name hat nicht geklingelt. Ja. Ich kenne sie. Ich habe ein Bild vor Augen gerade.
Die Milster. Ja.
Die sieht ein bisschen
aus wie...
Und
sie hat in Hamburg zum Beispiel...
Wie so eine Kommissarin aus so einer Fernsehsendung, oder?
Ja, nicht mit Hannelore Hoger verwechseln.
Ja,
mit
vielleicht.
Bella Block verwechseln. Sie hat zum Beispiel in Hamburg hat sie auch in der Mozart-Inszenierung Gold von den Sternen, also die Baronin von Waldstätten, gemacht und so. Ja, und sie spielt auch immer noch.
Ich glaube, es gab jetzt gerade im NDR eine Doku über so Musical, Hamburg, Stage School, bla bla bla, da war sie auch drin und da hat sie da nicht sogar auch zu Elisabeth was gesagt? Egal.
Aber bestimmt.
Packe ich in die Shownotes für die Leute, die es nicht gesehen haben. Es ging so fürchterlich durch die Bubble. Also ich glaube, jeder hat diese Doku inzwischen gesehen. Was machst du jetzt mit Musicals? Kurz gesagt.
Ich unterrichte das Fach Gesang im Studiengang Musical Show an der Universität der Künste, kurz UDK in Berlin, und bin da seit Oktober Gastprofessor für dieses Fach mit einer vollen Stelle und bin da jetzt im vierten Jahr. Das mache ich im Moment Vollzeit und das ist auch so Vollzeit, dass ich ehrlicherweise gerade im Moment wenig anderes tue.
Das sei dir gegönnt, dass, also ich kann das, wir werden gleich erfahren, wieso das Vollzeit auch bedarf, glaube ich, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ich versuche ja, wie gesagt, auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Das heißt, jetzt kommt die erste kritische Frage: Was stört dich am Musical?
Zwei große Dinge, glaube ich. Das erste ist, dass wir ein bisschen verlernt haben oder verlernen oder ich weiß gar nicht, wie ich es am liebsten formulieren möchte, Geschichten zu erzählen, neue Geschichten zu erdenken, zu entwickeln, dass wir wenig auf die Straße gucken und uns fragen, was wollen wir eigentlich erzählen, was wollen wir verhandeln. Und ich will jetzt gar nicht allzu groß gegen Jukebox-Musicals oder Filmadaptionen sprechen, aber ich habe unlängst Devil Wears Prada in London gesehen und es kommt ja nun auch mit großem Aufwand nach Hamburg in mein Lieblingshaus, vielleicht ist die neue Flora heute schon öfter gefallen, in Hamburgs Amphitheater. Und ich merke, dass dieser Film so großartig ist in sich als Film. Mhm. Und jetzt kommt die große Frage, wie kann ich es erzeugen, dass das auch auf einer Musicalbühne funktioniert? Und weißt du, das sind dann so banale Dinge, dass ein Film natürlich zwei Akter gedacht ist dramaturgisch. Und wie schaffe ich es eigentlich, die klassische Form des Musicals als zwei Akter mit einem Finale Act One aufzubauen, das dramaturgisch auch so stark ist, ja, weißt du, so einen Peak hat, so eine Klimax hat, das finde ich schwierig. Und das ist nur ein Beispiel jetzt. Ne? Wie gesagt, es geht gar nicht grundsätzlich darum, sondern immer wieder die Frage, warum fehlen Stoffe, warum fehlen Geschichten, warum haben wir auch in Deutschland vielleicht eine Schreibetradition, die noch so jung ist und vielleicht auch so wenig Unterstützung findet. Das ist ja immer, bedingt sich ja alles gegenseitig. Also ich glaube, das ist etwas, was ich sehr schade finde und natürlich auf meinen Fachbereich bezogen oder meine Profession bezogen, dass ich das Gefühl habe, dass wir im Moment, das ist bestimmt mein persönliches Gefühl, nur ich will das gar nicht generalisieren, aber wenn ich davon spreche, dass die Stücke selber manchmal so wenig Erzählambitionen haben, aus meiner Perspektive, ist auch das Stimmideal in so einem Wandel vielleicht auch gerade wieder ein bisschen zurück, aber ich habe auf jeden Fall eine lange Phase hinter mir, in der das Stimmideal so stark von nicht Bühnensingen oder nicht Musiktheater erzählerischem Singen bestimmt ist, dass es mir manchmal schwerfällt, in gesungenen Monologen, also Songs, die Figuren zu erkennen. Und ich sehe singende Personen. Und ich möchte im Musical eigentlich keine singenden Personen sehen. Was vielleicht aufs Erste so konträr klingt zu dem, was ich unterrichte. Aber eigentlich unterrichte ich genau das. Du erzählst. Was erzählst du mir eigentlich gerade? Und warum ändert sich dein Tonus, dein ganzer Sound, deine ganze Persönlichkeit an genau der Nahtstelle von Sprechen zu Singen? Ich habe eine liebe Kollegin, die Schauspielerin ist, mit der ich Abitur gemacht habe und wir haben noch eine gute Verbindung. Die ist inzwischen auch im Musiktheater angekommen als Dramaturgin und Regisseurin und die sagt, ich liebe Musicals, bis sie anfangen zu singen. Und das finde ich so bezeichnend für unser Genre, weil genau das ist ja eigentlich das, was Musical nicht sein will. Zumindest meiner Auffassung nach und auch so, wie ich Musical, das Genre Musical verstehe, ist es genau diese Erweiterung eigentlich des Sprechtheaters um die Ebene von Musik und eben mit unserem Instrument dran Text auf Musik und die Verdichtung und die Überhöhung der emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten und der erzählerischen Ausdrucksmöglichkeiten.
Also es wird dir fast zu der Fokus auf ich möchte schön singen statt ich möchte erzählerisch singen. Lässt sich das so zusammenfassen?
Sicherlich ist das ein Aspekt, aber zum Beispiel, ich finde ein sehr gelungenes Beispiel für, es funktioniert nebeneinander, sprich ich habe Showgesang und ich habe erzählenden Gesang, ist zum Beispiel ein Juliet. Ich habe es in Hamburg gesehen und finde, dass da sind sehr, sehr clevere Ansätze auf dem deutschen Markt gewählt worden. Wie schaffe ich es eigentlich, ein englischsprachiges Musical auf dem deutschen Markt erzählerisch zu bauen, indem ich beides bedient habe. Ich habe die Show-Songs auf dem Chorus oder auf dem zweiten Verse dann irgendwie auf Englisch, damit wir uns alle in unsere 90s, weißt du, Emotionalität zurückversetzen können und einen wunderbaren Abend haben können mit ganz viel Party und Show und toll. Aber ich finde, bei Juliet gibt es viele gute Beispiele, wo es geschafft wird, dass der Übergang so schön fließend ist. Also ich komme wirklich aus einer Geschichte und ich werde in einen Song reingeführt und ich merke gar nicht, wann fängt der Song jetzt eigentlich genau an. Und das finde ich cool, strukturell. Und ich glaube, für mich ist so wichtig, dass auf der Musicalbühne nicht verloren geht, dass da eigentlich in Anführungszeichen echte Menschen verhandeln.
Ja. Spannend, vielen Dank. Finde ich auch schön, dass du das mit deinem Fach quasi beantwortet hast. Dein derzeitiger Musical-Ohrwurm, der dir nicht aus dem Kopf geht.
Ah, das ist super schwer, weil ich habe irgendwann mal erzählt, dass ich ein großes Problem mit meinem Kopf habe. Ich bin ein sehr, sehr schneller Mensch im Kopf. Irgendwie, es sind immer ganz viele Sachen gleichzeitig und irgendwie gibt es das Phänomen in meinem Kopf, dass ich mehrere Ohrwürmer gleichzeitig haben kann und dann überlagern die sich wie in so einem Mash-up. Ja. Und ich glaube, bei mir ist das ganz viel dieses, was ich unterrichtet habe. Und wenn ich dann intensiv mit einer Person an so Stellen war, die mich auch musikalisch catchen, dann bleibt da immer ganz, ganz schnell und ganz, ganz lange setzt sich was fest. Und ich bin meistens sehr textunsicher. Deswegen geht es dann immer in Dauerschleife, diese zwei Zeilen, die ich dann kann.
Noch nie.
Also deswegen kann ich das,
noch nie.
Deswegen kann ich das, glaube ich, gar nicht sagen. Aber es ist, also ich denke schon in Musical ganz viel, ob ich das will oder nicht. Das, mein Kopf macht
ja,
das.
Ja. Hörst du auch Privatmusical?
Wenn ich in meinem Unterrichtsraum bin und entweder vor dem Unterricht oder nach dem Unterricht, dann mache ich eigentlich immer Musicals an. Ich habe mir in meinem Unterrichtsraum, der sehr schön ist, mag daran liegen, dass ich ihn eingerichtet habe. ich habe mir an so einer 8 Meter langen Wand so eine Musical-Timeline gebaut. Das heißt, ich kann dir ein Foto schicken. Du kannst natürlich auch gerne vorbeikommen, klar. Ich habe, dann sind das so, so laminierte DIN A7 Zettelchen und dann fängt das irgendwie an mit Showboat und geht dann jetzt bis zu Wir sind am Leben, was ja bald...
Erst Premiere noch hat im April, ja.
So, und dann stehe ich immer vor der Wand und denke, was habe ich denn schon lange nicht mehr gehört oder was kenne ich auch gar nicht, weil... Ja. Ich stehe vor dieser Wand und denke, Alter, ich bin schon wirklich lange im Musical-Genre, aber ich kenne einfach so unglaublich viel gar nicht. Ich weiß, dass es die Show gibt, aber welche Songs sind drin? Wie klingt das eigentlich?
Ja.
In meinem Raum, also in dieser Bubble, in dieser Käseglocke, höre ich ausschließlich Musical. Ehrlicherweise, sobald ich den beruflichen Kontext verlasse, höre ich entweder gar keine Musik oder... Was viel häufiger der Fall ist, dass ich, wenn ich zu Hause bin, wir haben diese Geräte, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, weil das wäre ja Product Placement, diese kleinen, runden, weißen Dinger sind überall im Haus und dann höre ich meistens irgendein Radio, meistens 70er, 80er Rock, ehrlicherweise. Und ich merke, wenn ich mir bewusst Musik anmache, höre ich Klassik. Ganz viel Klassik. So bin ich ja eigentlich auch sozialisiert. Mit 70er Rock und Klassik völlig parallel. Und das merke ich, das ist so mein privates musikalisches Ding. Gleichzeitig habe ich natürlich unglaublich viel private Persönlichkeitsbildung auch ins Genre. Aber ich merke, dass ich inzwischen das so ein bisschen abkapsle. Also es ist halt mein Job, ich.
Ja.
Und das ist toll, ich liebe das, aber weißt du, ich möchte auch mal einen mentalen Feierabend haben und wenn ich dann irgendwie einen Song höre, an dem ich viel arbeite oder an dem ich mit Menschen arbeite, dann bin ich halt immer auch wieder auf der beruflichen Ebene und auf der Jobebene und ich merke, das tut mir total gut, das nicht zu haben. Also privat zum Beispiel, weißt du, wenn ich nach Hause komme, also jetzt gerade sind ja Semesterferien, also vorlesungsfreie Zeit. Und ich habe mich gerade, bevor wir uns zum Podcast getroffen haben, habe ich gerade einen Pullover gestrickt und mich mit Abketten von linken und rechten Maschen beschäftigt. Und heute Morgen habe ich an meiner Modelleisenbahn gebaut und sowas gemacht, weißt du, mit der Laubsäge gearbeitet. und das ist toll.
Ja, ist auch fair, dass man nicht immer alles zu 100% aus Musical besteht. Und ich kann das gerade mit dem Abtrennen zum Job, bitte tu das. Und es gibt ja so viel mehr Musik, die auch dafür da ist, den Kopf frei zu kriegen, für eine voll faire Antwort. Ich frage jetzt eigentlich immer noch, wie oft hast du Show X gesehen, wenn wir über ein Stück sprechen? Aber wir sprechen heute nicht über ein Stück. Und du hast bereits gesagt, dass du seit 4 Semestern oder 4 Jahre?
Ich bin im 4. Jahr an der UdK. Ja.
Wow, 4 Jahre bist du also schon... Inzwischen jetzt auch Professor, darf ich dich nennen, richtig?
Ja, aktuell wow. darf ich den Titel Professor führen. genau, ich bin als Gastprofessor jetzt da, weil dort die eine Professur ausgeschrieben wird. Und das wird noch, also dauert schon ein bisschen, wird ein bisschen dauern und deswegen wird da gerade mit Gästen besetzt, um die Lehre weiterhin aufrechtzuerhalten.
Verstehe. Wie sieht denn dein Alltag aus, wenn ich mir jetzt vorstelle, Professor Pascal F. Skuppe geht an die Uni? Ich komme aus den Naturwissenschaften, bei uns, die Profs haben ein Büro, die haben ein Labor, die haben DoktorandInnen. Wahrscheinlich lässt sich das vergleichen, in meinem Kopf vielleicht nicht, vielleicht ist es doch sehr ähnlich. Wie sieht die klassische Woche so ganz grob gesagt bei dir aus?
Also die Gesangmenschen haben ausschließlich Einzelunterricht zu geben. Das heißt, zu mir kommen die Menschen immer nur in den Einzelunterricht. Und jede studierende Person hat 2-mal die Woche 45 Minuten Gesangunterricht. Und wir sind aktuell zu zweit beziehungsweise zu dritt. Und dann ist es manchmal so, dass Studierende bei meinem Kollegen und bei mir haben. Das heißt, jeweils 1-mal 45 Minuten die Woche. Manche sind auch 2-mal 45 Minuten die Woche bei mir. Manche Studierende sind gar nicht bei mir. Und mein Tag sieht so aus, dass ich in der Regel um 13.30 Uhr, 13.45 Uhr meine erste Unterrichtseinheit gebe und dann 5 bis 6 am Stück mit einer Pause in der Mitte. Das ist so der reguläre Tag. Und für die Studierenden sieht es ein bisschen anders aus. Die haben vormittags 3 Stunden Tanz. Das heißt, die fangen um 9.30 Uhr an, haben dann 3 Tanzeinheiten, haben dann eine Mittagspause und dann im Nachmittagsbereich ihre Einzelunterrichte, also in Gesang, in Sprechen, in Korrepetition, in Musiktheorie und Gehörbildung, in Gruppe und auch Musiktheatergeschichte haben sie auch. Und jetzt habe ich gerade auf jeden Fall was vergessen. Genau, Klavierunterricht haben sie dann auch noch. Das sind auch Einzelunterricht. Und dann haben sie im Abendbereich, Nachmittags- und Abendsbereich auch immer noch Schauspiel. Und genau, für die ist der Tag immer sehr, sehr lang. Also also ein langer Tag ist von 9.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Und für mich in der Regel in diesem Nachmittagsbereich von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr ungefähr. Und dann kommen natürlich noch so Sonderdinge dazu. Also dass man Sitzungen hat, sei es Studiengangssitzungen, Fachabteilungssitzungen, dass man sich mit den Jahrgängen zu Gesprächen trifft, dass man Einzelgespräche führt, dass man versucht, mit den KollegInnen in den Austausch zu gehen, gerade auch so fächerübergreifend. Da werden wir sicherlich noch ein bisschen drauf kommen, auch später. Wie funktioniert eigentlich Musical und was brauchen die Menschen eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich, Musical darstellende Person zu sein? Und dann sind natürlich noch Projektproben. Das heißt, bei uns sind alle Prüfungen große Projekte, also Aufführungen, an denen alle drei Hauptfächer beteiligt sind. Also Gesang, Tanz und Schauspiel. Und da ist man dann auch im Team zusammen, indem man dafür probt.
Du hast einen Fachbegriff genannt, Korrepetition. Den musst du ganz kurz definieren.
Stimmt, Korre in kurz.
Genau, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wie man es definiert.
Ich glaube, der Unterschied ist am einfachsten daran zu erklären, dass der Gesangunterricht sich stärker mit dem Instrument selber auseinandersetzt. Und deswegen sage ich ganz bewusst stärker. Das heißt, mit dem technischen Anteil, mit dem Trainingsanteil, mit dem aufbauenden Anteil, mit dem, wie nutze ich das Instrument allgemein. Und natürlich ist im Gesangunterricht auch so, Zeit, ne? Und nicht nur I's und A's und O's. Aber der Schwerpunkt im Gesangunterricht liegt grundsätzlich eher auf dem instrumentalen Aufbau, auf dem Erweitern von Fähigkeiten, Fertigkeiten und dem Training der Stimme. Und der Korrepetitionsunterricht geht sehr stark von der Literatur aus. Das heißt, ich komme mit einem Song in den Korrepetitionsunterricht und dann wird der erstmal auf der musikalischen Ebene erarbeitet. Das heißt, ist es eine punktierte Viertel? Was ist eine Triole? Was ist das für ein Intervall? Und kann ich den Song überhaupt musikalisch erstmal begreifen und umsetzen? Und dann natürlich auch viel Interpretationsarbeit, das heißt stilistische Korrektheit, wenn ich einen Song von 1960 habe, dann hat der andere stilistische Voraussetzungen oder Anforderungen als ein Song, der jetzt 2026 komponiert wurde, welches Genre ist es und so weiter. Ne? Und auch natürlich, wie ist er aufgebaut, rein strukturell? Ist es ein Strophen-Refrain-Song? Ist es was Monologisches, was Rezitativisches und so weiter? Ne?
Das heißt, das unterrichtet wiederum eine andere Person?
Genau.
Krass, ich hätte nie gedacht, dass das zweierlei Fächer sind.
Es ist total sinnvoll. Also im besten Fall greift es so ineinander, dass man dass so Übergänge fließend sind, weißt du? Aber ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass die Schwerpunkte andere sind. Ne? Also im Gesangunterricht, wie gesagt, das Instrumentale, das Aufbauende, das auch Verallgemeinerbare und in der Korrepetition eben das ganz Konkrete an der Literatur lernende. Und vielleicht auch mit einem stärkeren, und deswegen sage ich ganz bewusst, mit einem stärkeren musikalischen Schwerpunkt, was aber, und du wirst es ja eben auch schon gedacht haben, eigentlich kann ich in beiden Unterrichten nicht so richtig, weißt du, auf das andere verzichten.
Voll.
Hängt ja alles miteinander zusammen. Und deswegen ist es so sinnvoll auch, dass es zwei Personen sind. Ich finde immer auch für Menschen, die Unterricht nehmen, auch später, wenn du Profi bist, ne? Manchmal gehst du mit einem Song zu jemandem, der eher Korrepetitor ist oder Korrepetitorin. Das sind dann meistens Menschen, die eher musikalische Leitungen übernehmen oder die sehr versierte PianistInnen sind, die eher von dem musikalischen Schwerpunkt herkommen. Oder manchmal gehst du mit einem Song zu einer gesanglehrenden Person, weil du merkst, da sind vielleicht noch Hürden oder da sind vielleicht noch nicht alle Ausdrucksfähigkeiten in deiner Stimme kontrollierbar, die du gerne erreichen möchtest. Und ich glaube, das ist später im Profitum ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden und auch sich selber einzuschätzen, was brauche ich denn eigentlich gerade an dem Song? Weil wir sind ja nun mal selber das Instrument. Das heißt, wir gehen auch mit unserer Persönlichkeit da rein, mit unserer momentanen mentalen Verfasstheit, mit unserer Gesundheit, mit all dem, wie wir als Menschen eben auch sind. Und da muss ich immer gut entscheiden, welchen Zugang brauche ich denn eigentlich gerade? Brauche ich gerade mehr handwerkliche Fähigkeiten? Oder wenn ich zum Beispiel einen Sondheim-Song habe, liegt es vielleicht gar nicht daran, dass ich gerade handwerklich meine Stimme nicht gut nutzen kann, sondern
diese
ich einfach nicht verstehe, wie diese Intervalle oder Rhythmen irgendwie mit dem Klavier zusammengehen sollen.
So wird ja auch gut.
Und das, glaube ich, ist das Tolle an diesen beiden Unterrichten. Und oft sind die Übergänge wirklich fließend, auch bei mir im Unterricht. Also gerade auch, wenn Menschen außerhalb des Uni-Kontextes zu mir kommen und bei mir Stunden nehmen, ist für mich bei Profis meistens die Eingangsfrage, was brauchst du gerade? Weil wenn ich als gesanglehrende Person jetzt voll auf einer, ich spüre, da sind technische Möglichkeiten, die ich gerade mit der Stimme arbeiten möchte, die Person möchte aber eigentlich diesen Song ganz konkret für eine Audition vorbereiten, dann muss das Mindset bei beiden stimmen. Weißt du? Ich muss mich von vornherein gemeinsam darauf einstellen, was brauche ich denn eigentlich gerade und was will ich gerade? Manchmal kann man eine Person auch davon überzeugen, dass sie vielleicht eigentlich doch was anderes möchte, aber das sind dann eher Angebote.
Ja, das lehrt mich auch gleich, wie individuell wahrscheinlich auch der Gesangsunterricht sein muss, je nach Schülerin oder Studentin, die dir gegenübersteht. Ich habe auch aufgeschrieben, wie individuell musst du dich denn auf jede Studentin und Student und einstellen, weil wahrscheinlich kommt jeder mit anderen Voraussetzungen und anderen Wünschen auf dich zu.
Wenn man es über den eigenen Fachbereich sagt oder über das eigene Arbeiten, ist das natürlich immer ein bisschen späher. Und ich bin immer sehr zurückhaltend mit Generalisierungen, ne? Weil ich bin ja im Allgemeinen gegen Generalisierungen. Es ist für mich die höchste Individualisierungsform von Unterricht, die ich bisher kennengelernt habe. Vor allem ab einem gewissen Level, ab einem gewissen Niveau. Weil wenn die Basics erreicht sind oder ein gewisses Grundkönnen, ein gewisses Grundverstehen von Stimme bei der anderen Person da ist, dann wird es höchstgradig individuell. Mhm. Und was du eben gesagt hast, es ist genau das. Es ist auch manchmal, dass innerhalb von, weißt du, die Menschen kommen jeden zweiten Tag zu mir. Das heißt, innerhalb von 48 Stunden kann bei derselben Person etwas komplett anderes gebraucht werden. Und das ist wirklich so, wenn Menschen zu mir in den Unterricht kommen und sie haben die Türklinke noch in der Hand, muss ich schon voll da sein. Ich muss meine Wahrnehmung schon auf höchstem Level aktiviert haben. Und gleichzeitig kann ich mich auch am Ende des Tages nicht auf meine Erfahrung einfach so verlassen. Natürlich kann ich einfach losunterrichten und es wird schon nicht schlecht werden. Aber zu erkennen, was gerade der richtige Weg ist, auch vor allem, wie lange bleibe ich an einer Spur dran? Wie lange nehme ich eine Person mit, obwohl sie gerade sich nicht auf sicherem Eis bewegt, obwohl sie gerade neue Dinge ausprobiert? Ich muss in der Wahrnehmung bleiben, hey, schaffe ich gerade eine genug vertrauensvolle Atmosphäre, dass du dich auch darauf einlassen kannst? Schaffe ich es, dich zu begleiten mit kleinen Erfolgen, an denen du dich auch wieder stärken kannst? Und vice versa auch. Also auch für mich als lernende Person, ich muss auch in dieser Verfasstheit bleiben. Das heißt, ich muss auch für mich stabil genug bleiben, Menschen auf der einen Seite zu führen. Gleichzeitig ist aber für mich elementar wichtig, dass die Person selber spürt. Und ich kann ja nicht reingucken. Weißt du, wenn ich Klavier unterrichten würde, könnten wir beide vor einem Objekt sitzen. Wir können beide auf die gleichen, auf dieselben, im besten Fall, auf dieselben Finger gucken. Und wir sehen, ob der kleine Finger durchgestreckt ist oder rund ist. Das ist aber im Gesang nicht so. Das heißt, ich muss anhand des akustischen Phänomens und dem, was ich auch visuell sehe, vielleicht was Haltung angeht oder auch was Atemreflexe oder Atemimpulse angeht und so weiter. Ich kann einiges sehen, aber nicht alles. Und dann muss ich das akustische Phänomen bewerten und muss dann Rückschlüsse zulassen. Noch ein Problem, die Person, die singt, hat andere akustische Rückmeldungen als ich. Mhm. Ich habe den Raum, die Person selber hat vor allem sehr viel Klang auch von innen dazu. Und das ist ein unglaublich spannendes Feld, Gesang zu unterrichten, weil es eben sehr, sehr stark mit den beiden Persönlichkeiten zu tun hat, die im Raum sind, die miteinander arbeiten.
Jetzt muss ich noch eine Frage einschieben, die mir gerade einfiel, wenn du sagst, sie haben immer Einzelunterricht bei dir, aber Musical ist ja auch viel Ensemblegesang. Wann lernt man denn das?
Voll. Also es gibt natürlich so Dinge wie zum Beispiel Chor. Es gibt natürlich auch Choreinheiten. Es gibt die Projekte, in denen Ensemblegesang gemacht wird. In der Prüfungsordnung bei uns steht, dass Gesang geprüft wird in Einzelgesang, Partnergesang und Ensemblegesang.
Ah, ja.
Und das sind auch für mich drei völlig unterschiedliche Bewegungsformen oder Ausdrucksformen, Kommunikationsformen im Gesang. Weil im Ensemble ist es natürlich ganz klar, dass ich anders meine Stimme mischen und einsetzen muss, um gerade, weißt du, wenn du so Backings hast, ne? In einem Backing-Choir hast du eine ganz andere Form der Stimmennutzung als im solistischen Gesang. Und in der Regel hast du es ja so, dass im Musical, wenn ein Ensemble-Gesang da ist, dass du dann zwischendurch solistische Passagen hast oder du musst mit deiner Stimme mehr hervortreten. Das ist ein total spannendes Feld. Und gleichzeitig auch in der Partnerarbeit, sei es im Duett, sei es im Terzett, du hast ja noch eine andere Ebene von Kommunikation auch, weil du in der Abhängigkeit von Aktion-Reaktion bist. Ja. Was bietet der Partner, die Partnerin dir an? Wie reagierst du jetzt stimmlich drauf? Du kannst ja nicht einfach, also klar, du kannst einfach deinen solistischen Stiefel durchziehen, aber die Frage ist dann ja, wie kongruent wird das dann eigentlich mit dem, was auch die beiden Figuren da gerade verhandeln?
Lass uns jetzt ein bisschen auf wirklich Musical-Gesang kommen. Wie unterscheidet sich das denn von Popgesang? Wie würdest du das bestimmen? Also ich glaube, wir hören das immer viel und ich kriege auch manchmal gesagt, oh, du singst so musical-ig und das klingt ja auch gar nicht wie im Radio und das möchte ich auch gar nicht, aber ich kann gar nicht definieren, wer mir beigebracht hat, dass ich mehr nach Musical klinge statt nach Pop. Kannst du das irgendwie erklären, woran, wie man das festmacht?
Ich möchte immer sagen, es gibt keinen Musical-Sound und gleichzeitig gibt es Musical Sound.
Ja, danke. Und weiß ich Bescheid.
Schön. Nächste Frage, bitte. Lass uns ein bisschen gemeinsam denken. Also was mir immer spontan in den Kopf kommt, ist, dass ich nicht von einem Musical-Klang sprechen kann, weil die Stilistiken, die im Musical bedient werden, einfach so breit aufgestellt sind. Ne? Im besten Fall oder im Idealfall ist es ja so, dass wenn ich im Musical als singende, darstellende Person tätig bin, dass ich in der Spielzeit vielleicht 3 Engagements zum Beispiel habe. Das eine ist My Fair Lady, das andere ist Herr und das nächste ist Dear Evan Hansen oder was weiß ich. Ja. Und wenn ich jetzt nur eine Stimmnutzung in der Tasche habe, werde ich sehr wahrscheinlich nicht engagiert werden können. Also zumindest nicht von Kreativteams, die
die sauber casten.
Ja. Ja, genau. So. Das heißt, dadurch, dass ich in einer solchen stilistischen Bandbreite agieren muss, einfach weil das Material, die Literatur so vielfältig ist, kann ich eigentlich nicht vom Musical-Klang sprechen. Aber zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen, du hast eben nach Pop-Rock und so weiter gefragt, ne? Wenn ich einen Song singe, einen Rock-Pop-Song, dann habe ich eine 3-Minuten-Welt. Und innerhalb dieser 3 Minuten gestalte ich eine Atmosphäre und erzähle vielleicht auch eine Geschichte oder ich singe einen Text, na klar. Aber es ist nicht so, dass vor dem Song etwas passiert und nach dem Song etwas passiert. Das heißt, es gibt eigentlich kein woher komme ich und kein wohin gehe ich. Ich bin in einem Song meiner Wahrnehmung nach in einer Schneekugel drin. Und immer wenn ich Musical-Literatur habe, bewege ich mich gerade. Ich bin gerade an einem Punkt einer Entwicklung. Und dann kann es entweder ein statuierendes Moment sein, sprich ich bleibe gerade in einer Emotionalität, in einer Verfasstheit stehen und erzähle darüber oder singe davon, oder ich bewege mich von A nach B gerade. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, dass ich Anschlussfähigkeit herstellen muss. Gleichzeitig ist es halt auch so, dass natürlich die Bühne noch mal ganz anders erzählen kann und will. Also trotz einer Mikrofonierung habe ich für eine CD-Aufnahme noch mal ein bisschen andere stimmliche Möglichkeiten. Ich kann in einem Rock-Pop-Song oder in einem Song, der losgelöst ist, manchmal viel kleiner erzählen als und mehr nach innen erzählen, als es auf einer Bühne funktionieren könnte. Und das ist auf jeden Fall etwas anderes. Ich glaube, das notwendige Senden von der Bühne ist, glaube ich, ein elementarer Unterschied. Und verstehe mich nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich irgendwie denke, dass alle Rock-Pop-Singenden nicht senden. Das ganze Gegenteil. Aber sie haben natürlich manchmal nicht diese Überhöhungsnotwendigkeit, um über die Rampe zu kommen, wie man so gerne sagt, weißt du? Und ich bin auch stärker im Sprachbezug. Und das ist, glaube ich, so eines meiner Hauptthemen. Ich spreche auf Tonhöhen und ich singe auch auf Tonhöhen, so sprachnah wie möglich, in denen ich weit über meiner Sprechlage bin. Und das hat immer natürlich was damit zu tun, in welcher emotionalen Verfasstheit bewegt sich die Figur denn gerade, weißt du? Und Mittel und Wege zu finden, dann spielend und sprechend sprachnah zu bleiben, angebunden an mein Sprechen, das ist sicherlich eine Aufgabe, denen sich Menschen, die nicht auf der Musiktheaterbühne stehen, anders nähern können. Die können dann viel mehr in einem Sound bleiben, der nicht zwingend die Figur so repräsentieren muss oder so kongruent eine Figur repräsentieren muss.
Das heißt dann aber auch, dass im besten Fall die Komposition eigentlich genau das unterstreicht, ne? Dass im besten Fall die Komposition dir vorgibt, jetzt zufällig diese Tonhöhen zu finden, um genau dieses, das Richtige zu senden zumindest, ne?
Einer meiner Lieblingssätze ist im Unterricht, gerade wenn es darum geht, welche spielerischen Möglichkeiten habe ich denn? Was möchte ich denn mit der Figur erzählen? Wenn Menschen einen Song singen und sie sind eingestiegen in die Figurenarbeit und haben eine Idee davon, was sie erzählen möchten, was sie verhandeln möchten, dann sage ich ganz oft den Satz, naja, coole Idee, aber die komponierende Person hat schon Regie geführt. In der Partitur ist schon Regie geführt worden. Wenn, ganz banal, weißt du, ich will jetzt nicht zu fachlich abgehoben werden, wir wollen ja verstehbar bleiben.
Das Partitur sind die Noten, nur für alle.
Ja, weißt du, wenn ich als spielende Person einen Sprechtext habe, dann kann ich mich entscheiden, ob ich sage, ich liebe dich. Mhm. Oder ich liebe dich. Mhm. Ich liebe dich. Mhm. Aber ich bin als singende Person begrenzt und ich sage jetzt einmal ganz bewusst das Wort begrenzt in Raum und Zeit. Sprich, die Tonhöhe ist festgelegt und die Ausdehnung ist festgelegt. Und eine gute komponierende Person weiß darum und setzt deswegen ganz bewusst Tonhöhen und Tonlängen, um mal ganz banal zu bleiben oder ganz basal zu bleiben. Und eine verständige komponierende Person weiß auch, in welchen Lagen was wie erzählt werden kann. Ich habe unlängst ein Coaching für eine Audition gemacht. Ich sage jetzt nicht, welcher Song und welches Musical. Eine weiblich gelesene Rolle, relativ jung, mit einem heiteren Ich und Aufbruchssong. Und alles soweit fein und dann kommt die Bridge und auf einmal kommt da völlig aus dem Nichts eine legit Sopranlage, die dauernd...
Mit Lage mein Pascal Tonhöhe.
Genau, von der Tonhöhe her. Weißt du, es war irgendwie die ganze Zeit so, okay, irgendwie C, D, irgendwie sowas, so, also eine gute Oktave, irgendwie alles schön machbar, schön gestaltbar, auch noch sprachnah haltbar. Und dann kommt die Bridge, die auf einmal eine große also drei, vier Töne höher ist und null vorbereitet ist auch. Mhm. Also es hat emotional überhaupt keine Begründung aus meiner Sicht gegeben, warum man auf einmal in diese Lage wechselt. Mhm. Und die Person, die singt, wird gezwungen, einen Soundwechsel vorzunehmen, weil es in dem vorher etablierten Sound eigentlich keine Möglichkeiten gibt. Und das ist ein Beispiel für eine meiner Meinung nach nicht gelungene Musical-Komposition, weil natürlich ist die Stimme in der Lage, diese Töne, diese Lage zu erreichen, aber nicht mehr in der gleichen Figur. Mhm. Es war ein Identitätswechsel auf einmal durch die Stimmnutzungsänderung und wo ich dann der Kollegin auch nur gesagt habe, well, free your inner soprano and deliver. Wenn der Song das so will, dann musst du es tun. Oder weißt du, wenn es da so steht, dann musst du es tun. Aber mühe dich nicht ab, eine Lösung zu finden für etwas, was eigentlich eine unerfüllbare Aufgabe ist.
Ich denke, da kommt dann auch bestimmt diese Korrepetition und nochmal anders mit den Musikarbeiten zum Tragen, wenn man eben nicht nur technisch rangeht, sondern eben auch zumindest als Sängerin oder Sänger versucht, die Komponistin nachzuvollziehen, um das dann eben der Geschichte mehr zu gebühren sozusagen.
Für mich ist genau das eigentlich ein Beispiel, wo es genau den Gesangunterricht braucht.
Okay, yeah.
um zu sagen, ja, du hast hier technische Aufgaben, die kaum miteinander vereinbar sind, weißt du? Und darin dann zu bestärken, zu sagen, bringe zwei unterschiedliche Stimmnutzungen so neben, du musst sie nebeneinander setzen, du kannst sie nicht vereinen. Und well, do your best.
Do your best. Wie viel ist denn überhaupt Gesangstraining, Biologie und Technik und ist es mir jetzt einfach anatomisch so gegeben versus Talent und Emotionen, die ich da auch reinlege? Ne, weil viele sagen immer, oh, du kannst aber toll singen. Und ich denke dann immer, ja, die Person hat eben auch viel Unterricht genommen. Oder gibt es wirklich so viel Talent zum Singen?
Dieser Satz, du kannst singen, das ist wirklich einer meiner Ich will kein schweres Wort benutzen, aber es ist ein Satz, mit dem ich natürlich viel zu kämpfen habe, mhm. vor allem mit Menschen, die wenig mit Gesang zu tun haben. Mhm. Und ehrlicherweise nicht nur mit Nicht-Profi-Tum, mhm. sondern auch mit KollegInnen aus den anderen Departements. Mhm. Wenn mir jemand sagt, ich kann singen ist, oder du kannst singen, dann kann ich damit eigentlich gar nichts anfangen. Ich will da auch gar nicht so drauf einsteigen. Ja. Das ist natürlich meine Bubble. So,
wo
ich
denke, okay.
Ich bin es so leid, irgendwie diese Auseinandersetzung zu führen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist beides. Mhm. Wenn du in dem, meiner Meinung nach, wenn du in dem Genre erfolgreich sein willst, reicht Talent nicht. Oder vielleicht doch, weißt du, natürlich wirst du bestimmt Jobs kriegen und hast vielleicht noch nie von Gesangtechnik was gehört, weil du einen guten, intuitiven Zugang zu deiner Körperlichkeit hast, die sich dann wieder überträgt auf Stimmnutzung oder dass du eine sehr flexible Stimme hast oder Ideale gut imitieren kannst oder wie auch immer. Das mag zuträglich sein. Und dann ist ja auch mal ganz viel die Frage, von welche Rollen hast du denn oder welche Aufgaben, vor welchen Aufgaben stehst du denn Gesang? Weißt du, es können super unausgebildete Singende unglaublich beeindruckend singen. Mhm. Weißt du, denkst du, wow, ey, du berührst mich, du dringst zu mir durch und es stört mich gar nicht, dass du vielleicht mal irgendwo flat bist oder dass ich als Gesangpädagoge jetzt sage, wow, das ist aber eine ungesunde Nutzung. Würdest du das 5 Jahre am Stück 8-mal die Woche schaffen? Andersrum merken wir auch sofort, wenn eine Person nur handwerklich korrekt singt. Das ist, glaube ich, das Langweiligste, was es gibt, weißt du? Und damit will ich jetzt kein Plädoyer schlagen dafür, naja, dann sing lieber mit Ausdruck statt ohne Technik, statt mit Technik. Das ist, meine ich überhaupt nicht. Ich glaube, für das Genre, in dem ich ja nun hauptsächlich arbeite, ist es einfach Top Prio 1, eine gesunde Stimmnutzung in einer möglichst breiten, kontrollierbaren Ausdrucksform zu finden. Das heißt, um erzählen zu können, was ich will, sollte ich im besten Fall wissen, wie ich das gesund und vor allem langfristig und nachhaltig tun kann. Und Talent ist wirklich doll toll und wird dich aber auch irgendwann ab einem gewissen Repertoire-Niveau einfach an deine Grenzen bringen. Mhm. Und du wirst es möglicherweise auch voll akzeptieren können, weil sagen, hey, ja, ich brauche gar nicht drüber, weil ich verdiene meine Brötchen so damit. Well, go for it. Aber die Frage ist ja, wie wandlungsfähig willst du eigentlich bleiben? Und außerdem, du entwickelst dich ja auch jeden Tag. Dein Instrument ändert sich jeden Tag. Wir haben biologisches Material, das heißt für du als Biologin. jeden Tag werden wir älter. Wir haben jeden Tag ein anderes Instrument. Das heißt, das Instrument verändert sich auch immer wieder. Nicht nur über unser Mentales, über unsere mentalen Erfahrungen, sondern einfach wirklich auch über die Physis. So. Und das zu begleiten und auch ernst zu nehmen, wahrzunehmen, einordnen zu lernen, hey, was verändert sich da eigentlich? Oder warum verändert sich meine Stimme eigentlich gerade in die Richtung? Und ist das gut oder nicht gut? So. Oder ist es gesund oder ist es ungesund? Zum Beispiel Tonhöhe ist ja für viele Menschen, die einsteigen in Gesang, immer so ein Ding. Tonhöhe ist für mich ehrlicherweise nur ein Produkt, weißt du? Es ist ein Ergebnis von Tonhöhe aufzubauen, ist für bei vielen Menschen gar nicht so schwer. Die Frage ist nur, ist es gesund? Und ist es belastbar? Ist es kontrollierbar? Oder für jeden Ton, den du dir nach oben erkaufst, verlierst du dafür 2 unten?
Ist es
so, weißt du? Ich glaube, ja, ist es das wert und ist es wirklich etwas, was du dann auch später gebrauchen kannst?
So, ne? Gesunde Stimmnutzung hatte ich auch schon aufgeschrieben und höre ich auch immer wieder. Und kannst du vielleicht ein explizites Beispiel bringen? Es gibt ja verschiedene Sachen, die ich beim Singen beachten muss, die gesund oder ungesund sein können, aber vielleicht so ein Einstiegsfehler. Wieso sind manche Leute heiser, wenn sie einen Abend lang singen und die anderen nicht?
Also ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen, weil es so hoch individuell sind. Aber sagen wir mal, die Top-Themen sind Stimmbandschluss. Habe ich einen sauberen, kontrollierten Stimmbandschluss? Anderes Top-Thema ist, pusht mein Atem? weißt du, die Stimmlippen, wenn die zu sind und du drückst von unten Luft durch und die müssen jedes Mal aufplatzen, weil der Luftdruck so ist, der sogenannte subglutsche Druck, weißt du, also wenn das sind so Dauerthemen, die man immer hat. Sitz, Stimmsitz, zu hoch, also zu tief, weißt du, zu weit vorne, zu weit hinten, zu weit unten, all das. So. Aber es ist in der Regel neben diesen Top-Themen, und es gibt noch 15 weitere Top-Themen, ja, aber es ist in der Regel die Kombination, weißt du, ich kann mehr Luft führen oder die Atem fließender führen, wenn ich weniger Widerstand im Kehlkopf habe. Andersrum, ich kann mehr Widerstand aufbauen, wenn ich weniger Luftpush mache, weißt du, so. Deswegen ist es immer eine Kombination und deswegen ist es so wichtig, so guten Gesang und Gericht zu bekommen und vor allem einen, der anatomisch verständlich ist und der Menschen, die hörend verstehen, was da passiert gerade bei der Person. Und es ist sehr einfach, Gesang zu unterrichten, wenn Menschen ihre Stimme intuitiv nutzen und nur das inhaltliche Ergebnis zu beurteilen. Deswegen meine ich, ich kann von vielen Menschen wirklich geflasht sein, die singen, und kann aber gleichzeitig wahrnehmen, wow, ich würde da gerne dran arbeiten, weil das solltest du nicht jeden Tag achtmal die Woche tun. Weißt du? Und vor allem auch dieses, wie richte ich, gerade im Musical, weißt du, wie richte ich meine Partie so ein, dass ich nicht in einem Song so on edge komme, dass ich den Rest der Show dann erstmal brauche, um mich wieder zu erholen.
Na, ungünstig.
Punkt. Ja, genau. Weil, weißt du, du hast Jekyll gespielt. Mhm. Der Jekyll hat echt eine Menge zu tun.
How does he do it?
Und wenn der nach seiner ersten Nummer schon oder spätestens bei This is the Moment irgendwie an seiner Belastungsgrenze ist, dann ist es schwer, weil das sind noch anderthalb Akte. Mhm. Valjean, weißt du?
Elphaba.
Ach, was weiß ich, 1000 Partien, weißt du? Ja. Und denkst, wow. Das heißt, du musst das alles so eingerichtet haben, dass der Aufwand machbar ist. Und das hat vor allem was mit Trainingslevel zu tun, das ist das eine. Und dann natürlich mit Koordinationsfähigkeit, intermuskuläre Koordination und so weiter, dass du eben genau diese ganzen Bestandteile, aus denen Singen besteht, lernst, miteinander in einem guten und gesunden Maße zu kombinieren.
Also ist es am Ende auch so, ich nehme auch Gesangsunterricht, so lerne ich das auch so ein bisschen, so auch ein muskuläres Gedächtnis, auch einfach wie eine Sportart, kann man sich vielleicht sehr gut als Metapher erklären. Ich muss nun mal lernen, wie werfe ich den Ball möglichst weit? Ich muss lernen, wie kann ich möglichst diesen Druck so einstellen, dass er eben gesund ist?
Na voll. Also mit dem Satz, du kannst ja singen, das ist der eine. Der andere Satz ist, ich kann nicht singen. Ich kann gar nicht singen. Das ist der andere Satz, mit dem ich mich in meinem Leben sehr viel auseinandersetze. Und mein Lieblingsbeispiel oder meine Standardantwort ist inzwischen, naja, wenn du gehen kannst, kannst du auch laufen und es ist dir anatomisch möglich zu rennen. Die Frage ist, bist du muskulär auf einem Trainingslevel? Und bist du koordinationsfähig genug, diese unterschiedlichen Gangarten auch durchzuhalten? Jemand, der auf einen Marathon trainiert, weißt du, der steht morgens auf, trinkt ein Glas Wasser, läuft 5 Kilometer und isst danach sein Müsli.
Ja.
Und den kostet das gar nichts.
Ja.
Wenn ich jetzt morgens aufstehen würde, ein Glas Wasser trinken würde, 5 Kilometer laufen würde, dann könnte ich auch direkt schon ich hätte schon beim Losgehen irgendwie den Rettungswagen rufen können. Und ich bin, weißt du, es gab viele Phasen in meinem Leben, in denen ich wirklich täglich sehr viel gelaufen bin, weißt du, wo das meine Sportart ist. Das heißt, ich bin durchaus koordinationsfähig, aber in keiner Weise auf dem Trainingslevel das abrufen zu können. Mhm. Und das ist immer so meine Analogie. Und wenn du sagst, Sport, ja, und ich finde, wir können sogar noch genreimmanenter bleiben, Tanz. Mhm. Du lernst tanzen durch Übungen und durch Teilübungen. Mhm. Du lernst bei einer Choreo, lernst du erst die Füße, dann die Arme, dann bringst du es in Beziehung und dann irgendwann ist dein Muscle und dann kommst du dir auch alles ganz, ganz schnell vor. Und dann geht es irgendwann in Muscle Memory, in reproduzierbare Abläufe und auf einmal denkst du, oh, ist ja easy, ist ja entspannt. Und ich glaube, so ist Gesanglernen auch, so wie du Tanz nicht anhand von Choreos strukturell lernst, sondern an einzelnen Bestandteilen, keine Ahnung, Plié, Rondechamp, was auch immer es da gibt, ich will mich jetzt nicht in die anderen Fachbereiche hier so reinreden, So ist es im Singen auch. Wenn du nur Songs singst, wird dir ein struktureller Bestandteil im Training fehlen, weil du immer nur das Gesamtprodukt bewertest und modifizieren kannst und nicht einzelne Bestandteile deines Mischpuls, weißt du?
Ja, genau. Du brauchst Ausdauer und Schnellkraft und alles Mögliche, um am Ende gut zu laufen. Ich wollte noch auf eine Sache mit dir zu sprechen kommen. Wir hatten es vorher von deiner Timeline, die in deinem Büro, in deinem Office an der Wand hängt. Und wenn wir jetzt an Showboat denken, was da bestimmt ganz am Anfang hängt, eins der ersten Musicals, da haben die Leute noch ganz anders gesungen, als wenn sie jetzt Next to Normal, ein Stück, was du vorher benannt hast, ein sehr modernes Stück singen. Wie hat sich denn Stimme und auch Anspruch an Darstellende und Singende verändert? Und auch was hat es mit den Klangfarben gemacht, dass Stücke anders komponiert wurden? Wenn wir jetzt einfach mal die letzten 100 Jahre ganz schnell zusammenfassen, Pascal, bitte.
Du, das ist doch gar kein Problem. Das ist doch gar kein Problem.
Was, noch 5 Minuten?
Ich glaube,
Spaß.
Ich glaube, dass das Greifbarste sind die Rahmenbedingungen. Ne? Also wenn du dir überlegst, Showboat Ende der 30er, da standen Personen auf einer Bühne, ein großes Live-Orchester im Graben davor, in einem Theatersaal, der darauf ausgerichtet war, klassische Musik oder klassisches Singen zu tragen. Das heißt, du hast ein ganz anderes akustisches Setting, als wenn du jetzt in die neue Flora gehst, um mal den Bogen da zurückzuspannen. Du hast einfach ganz andere akustische Voraussetzungen, andere Nutzungsmöglichkeiten, sei es durch Mikrofonierung, ja, oder auch die große Frage immer, oder das große Spannende, warum ist irgendwann mal Belton zum Tragen gekommen? Naja, irgendwie mussten die tieferen Stimmen, oder weißt du, irgendwie musstest du ja auch über die Besetzungen, die dann auf einmal nicht mehr nur Streicher waren, sondern dann kam irgendwie Big Band Sound dazu, weißt du, dann kamen Big Band Instrumente, dann kamen E-Instrumente, dann gab es Standmikros, weißt du, Rocky Horror wurde mit Positionen, da waren Standmikros und dann wurden die Songs an den Standpositionen gemacht. Dann gab es irgendwann Microports, weißt du, so auf einmal konnte sich die singende Person völlig frei bewegen, musste nichts mehr in der Hand haben, sondern es war integriert ins Kostüm und weißt du, so, dass es gar nicht mehr zum Tragen kommt. Das ist sicherlich das eine, also die Rahmenbedingungen, welche Nutzungsmöglichkeiten überhaupt zur Verfügung stehen. Das andere aber natürlich auch der Stilpluralismus, ne, im Musical. Also das mit dem Einzug des Jazz schon oder mit dem Einzug der Rockmusik, mit dem Einzug der Popmusik, Hamilton, Rap kommt dazu, weißt du? Also das Musical-Genre sich so verändert hat, liegt natürlich ganz, ganz stark daran, dass neueste musikalische Einflüsse in das Genre einziehen, was ich großartig finde. Und deswegen brauchen wir immer wieder andere Stimmnutzung. Und deswegen bin ich auch so an Musical-Gesang irgendwann backen geblieben, weil es mich so fasziniert, einmal es selber zu analysieren und mich damit auseinanderzusetzen, aber auch es zu unterrichten. Weißt du, als wenn ich meine 6 Studierenden habe am Tag, dann ist es so, dass ich von, wie gesagt, im Prinzip von Showboat bis Wir sind am Leben irgendwie alles unterrichten darf, weißt du? Und dass Menschen in der Lage sind, diese Anforderungen auch zu erfüllen oder erfüllen zu können, das finde ich einfach unglaublich spannend.
Also ich habe irgendwann mal gehört, dass so quasi, du hast gerade gesagt, dass Belton kam irgendwann dazu, also dass Elphaba nochmal so eine ganz neue Welt aufgemacht hat für die Frauen, oder ist das schon viel früher? Also Belton hat, ich meine, bei Rent wurde auch schon gebeltet. Wann kam denn so der Belt vielleicht mal so als Beispiel dazu? Kannst du das auswendig? Ich überlege gerade, wer hat denn sonst vorher noch gebeltet?
Also du kannst ganz, ganz früh gehen. Ethel Merman kannst du schon benennen, weißt du? Mhm. Also Belton an sich ist eigentlich nichts Neues. Okay. Das ist schon sehr alt. Ja? Aber die Frage natürlich, in welchen Lagen Belton wir? Und da ist sicherlich diese Ecke um Wicked, weißt du, vor 80 Jahren ein hohes F.
Ciao.
Okay, weißt du? So. Ja. Aber auch da diese konsequente Entwicklung zu sehen, Menschen, die jünger sind als ich, um es mal vorsichtig zu formulieren, sind vielleicht mit Lemise über den Film in Begegnung gekommen. Oder Ja, nehmen wir das Beispiel. Wenn ich mir angucke, Lemise ist genauso alt wie ich, das ist im Jahr 85. Lemise, die Cs, die da gesungen werden von Eponine und Fantine, sind ganz andere Cs als heutige Cs. Mhm. Das sind noch substanziellere Cs, notwendigere, existenziellere Cs, weil bis dahin, und man musste aber auch nicht mehr höher.
Ja.
Das heißt, ich konnte diese Lage so aufsetzen, so vollstimmig angehen, weil ich nicht mehr höher musste.
Mhm.
Dadurch, dass aber auch ein leichteres Stimmideal, also ein weniger gewichtiges Stimmideal, trotzdem aber im Sprachbezug, und das ist ja das Interessante, trotzdem im Sprachbezug sich etabliert hat, mussten andere Wege gefunden werden. Ich konnte, weißt du, wenn ich das in dieser Dichte, in dieser Größe, in diesem Gewicht mache und ich muss dann aber noch 5 Töne rauf, dann ist es nicht mehr leistbar. Das heißt, der Weg dahin muss sich schon verändern. Das heißt, diese Lagen verändern sich. Und deswegen ist mir so wichtig zu sagen, du musst immer rausfinden und erstmal auch analysieren, woher kommt denn dein Stück? Ein C in Lemise gebeltet ist ein anderes C als in späteren Musicals und so weiter. Das heißt, diese Einordnung, welche Stimmnutzung wann, ist super entscheidend für das, wie gehe ich ran. Und rückwirkend würde ich immer sagen, ich möchte eigentlich nichts rückwirkend ändern. Ich möchte es gerne so lassen.
Mhm.
Ich möchte nicht, dass eine Fontine jetzt auf einmal ein weicheres C singt.
Ja.
Ich möchte das nicht. Ich möchte diesen Urschrei haben, weißt du?
Ein Stück Zeitgeschichte so.
Ja, und auch Aussagen, wenn wir wieder bei komponierenden Personen sind, das ist geschrieben für diese Größe, für diesen Hilferuf existenziellsten Ausmaßes, und ich möchte der Musik diese Notwendigkeit nicht nehmen, weißt du?
Ja.
Ich habe eine Aufführung gehört vor 2 Jahren von Jesus Christ Superstar, in der die Maria Magdalena gemixt hat, ihr I Don't Know How to Love Him. Ich denke, well, mir fehlt da was, und da kannst du auch mit Option-Ups kommen, wie du möchtest. Mhm. Ich möchte einfach nur das C haben und baller es mir.
Knallt's mir um die Ohren.
Weißt du? Und mehr brauche ich gar nicht.
Mhm.
Und wenn du Option Up machst, die ursprünglich nicht da waren, dann begründe mir das. Warum? Wenn du höher gehst, wenn du mehr machst als ursprünglich, wir haben ganz viele Beispiele, bei denen sich Dinge etabliert haben über die Entwicklungsgeschichte eines Stückes, die in den Originalnoten nicht drinstehen.
Ja.
Okay.
Ja.
Weißt du? Voll fein. Gehe ich total mit. Einfach, weil es auch natürlich viel mit Aufführungshistorie, mit Traditionsgeschichte dieses Werkes zu tun hat, mit der Entwicklung auch. Ich will ja gar nicht, dass alles irgendwie früher war alles besser.
Und Erwartungshaltung vom Publikum. Ich glaube, manche wollen jetzt auch, dass es so und so klingt, ne?
Na klar. Denk zum Beispiel auch wieder ein schönes Beispiel, ich gehöre nur mir. Wenn wir da noch das hohe C, weißt du, ist nirgendwo aufgeschrieben.
Aber ich ärgere mich jedes Mal, wenn sie es nicht singen.
Ja, weißt du, das hat aber damit zu tun, wie die Erwartungshaltung auch sich an bestimmte Stücke gekoppelt hat. Und mir ist immer wichtig, wenn du abweichst von den Entscheidungen, die schon für dich getroffen wurden, nämlich durch die komponierende Person, brauche ich eine Begründung. Sie muss mir noch nicht mal zwingend gefallen. Ich kann auch manchmal sagen, hey, ich finde es nachvollziehbar, ich verstehe die Wirkung und ich kann das auch. Ich finde, es ist gut abgewogen, es ist interessant, es ist ein neuer Gedanke daran und es dient vielleicht auch der Inszenierungsabsicht oder der Figurenführung, all good. Aber wenn es einfach nur um, ich bräuchte da ein bisschen mehr Power, weil das ist nicht so fett, ich würde da lieber ein bisschen höher gehen, das reicht mir nicht.
Du hast mal gesagt, das könnt ihr im Konzert so machen, aber nicht im Stück. Und das fand ich einen total lehrreichen Satz, der mich auch ein bisschen beruhigt hat, dass es auch manchmal reicht, einfach zu singen, was in den Noten steht, weil der Komponist oder die Komponistin sich das auch so gedacht hat. Und du musst nicht immer überperformen, nur weil es dann geil klingt oder noch einen krasseren musikalischen Effekt hat, ne?
Na, weißt du, für mich ist immer die Frage, warum würde die Figur das jetzt tun? Was steht, welche emotionale Begründung hat es jetzt gerade, dass das passiert?
Mhm.
Und je mehr du Und Option-Up sind ja nur ein Beispiel, aber bleiben wir mal dabei. Also dieses Option-Up, also eine Note singen, die da eigentlich nicht steht, aber dafür eine höhere, also ja, einfach eine höhere ja, Version zu wählen. Diesen Aufbau, der Aufbau muss dann ja auch stärker sein. Also wenn der Song bisher nur bis Punkt X ja, ja, eine Kurve genommen hat, dann muss ja vorher die Kurve steiler laufen, ja, um auch das emotional intensivere Erlebnis, möglicherweise intensivere mhm, Erlebnis auch zu rechtfertigen. Und da denke ich, wie du sagst, wie ich klug gesagt habe, für Galas, bitte, show off, weißt du, show yeah, me your best. My fair lady, I could have danced all night. Na klar will ich in einer Gala gerne von dir am Ende ein hohes C hören, mm, weil es einfach, ich sitze dann da und denke, ja geil, Neujahrskonzert, komm, mm, mach noch eine Terz höher, singst mit drei Sopranistinnen, weißt du, so wunderbar. Yeah. Wir haben einmal mit drei ganz, ganz wunderbaren Kollegen in einer Konzertfassung draußen von der Glöckner, aus der Glöckner von mm-hmm, Notre Dame gemacht, und zwar mit drei Quasi-Modi.
Richtig.
Also drei Menschen, die mhm, in der Show waren und die Show gemacht haben. Da habe ich ein Arrangement geschrieben für drei Quasimodo-Menschen. Ja, natürlich habe ich denen geil, auch alle möglichen Sachen draufgepackt, bis zum geht nicht mehr. Super fett, und wir haben alle abgefeiert da, weißt du? Oder genauso habe ich es mal mit Memory aus Cats gemacht, mhm, mit drei großartigen Darstellenden. Und natürlich packen wir da alles rauf für so eine Fassung. Aber warum sollte Grisabella das auf einmal tun, weißt du? Wenn nicht, und jetzt können wir über Cats denken, was wir wollen, aber
die Frage steht hier auch noch, aber zum Schluss.
Weißt du, wo kriegt sie diese Kraft mehr her, die sie bisher, die gedacht war, hm, nur als ihre Maximalkraft? Wo kommt denn dieses mehr hm, her? Was ist passiert in der Geschichte? Cats Geschichte, haha. Mhm. Aber was ist passiert in dem Moment, dass da mehr passieren sollte.
Mhm. Ja, und gerade auch, wenn man eben eine Geschichte erzählt durch Gesang, dann sollte man, finde ich, dieses im Hinterkopf behalten, weil es eben der Story dienen soll und nicht nur dem Klang.
Voll.
Jetzt stelle ich die Frage einfach jetzt schon. Es ist ja wohl allgemein bekannt, dass ich nicht der größte Andrew Lloyd Webber-Fan bin, und ich habe noch nie mich mit dir auseinandergesetzt, aber ich spüre, dass du ihn eigentlich ganz gerne magst, und ich gebe dir jetzt 2 Minuten Zeit, um mich zu... Ich hasse ihn nicht, aber ich habe so meine Problemchen. Ich möchte dir so gern 2 Minuten geben, um mich komplett zu überzeugen und jetzt zu sagen, guck mal, deswegen ist er doch so wichtig... oder so gut, oder das übersiehst du, oder du hast doch recht, Jana. Stage is yours, Pascal.
Du, ehrlicherweise ist das eine Challenge, die ich gar nicht unbedingt führen möchte. So, das viel ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, fand ich total cool, der sagte, ja, Webber, das ist ja, ich muss irgendwie 20 Minuten Katzenmusik ertragen, um dann irgendwie einen schönen Song zu hören. Ja, bitte, gehe ich voll mit. Auf der anderen Seite ist er halt der die am meistgespieltesten mhm, Musicals all over the world mhm, gemacht hat, weißt du? Ich glaube, weißt du, auch bei Webbers Stücken kommt ja auch ganz viel zusammen. Gerade die 80er, End-80er, Anfang 90er, als auch Musical-Bühne sich komplett verändert mhm, hat. Weißt du, als es auf einmal Kronleuchter, Helikopter und was nicht alles gab.
Züge.
Weißt du? Ja. er war eben doch am rechten Zeitpunkt, doch am rechten Ort.
Voll.
Um ihn selber zu referieren. Ich kann mit vielem auch nicht so viel anfangen, und dann gibt es aber Dinge, die finde ich total großartig, und ich finde, er ist einfach ein großartiges Phänomen, um das mhm, man nicht herumkommt. Und ich finde, man kann unglaublich viel Meinung dazu haben, habe ich auch. Und dann kann man auch viel Fachliches dazu haben. Aber ich bin weder ein großer Webber-Befürworter, noch habe ich irgendwie große gegnerische Ansichten, mhm, wo ich denke, der hat alles kommerzialisiert, ja, und warum müssen wir die ganze Scheiße immer noch hören? Haben wir keine neuen Stoffe zu erzählen? Aber zum Beispiel, ich störe mich überhaupt nicht daran, dass Züge erzählen mhm, oder dass Katzen singen. Das ist so ein großes Ding. Ja, und ich habe jetzt die neue Star Starlight-Inszenierung in London gerade gesehen. Und du hättest meine Frau beobachten müssen. Ich glaube, meine Frau hatte fast mehr Freude, mich zu beobachten, als die Show zu sehen. Weil ich wirklich, ich kam ja dieses Theater, ich habe ja schon erwähnt, dass ich auch Modellbahnbauer bin, weißt du so. Und wirklich das kleinste Teenie-Ich in mir war getriggert, das Kindes-Ich. Und ich saß da, wir hatten so von Today-Ticks hatten wir so Rush-Tickets, weißt du, irgendwie für 29 Pfund saßen wir. Ich saß direkt mit meinem Arm an der Bahn, weißt du. Und auch gerade diese Neuinszenierung hat das nochmal so schön gemacht, irgendwie, dass es wirklich das Kind ist, das spielt mit seinen Zügen und eigentlich seine ganzen eigenen Fragen selber verhandelt, weißt du, so. Und natürlich gefällt mir sowas wie Pearls Make Up My Heart überhaupt nicht, wo ich denke, oh, was ist denn das A für ein Frauenbild, B und so weiter und so fort. Aber ich merke, ich kann mich von vielen Stücken gefangen nehmen lassen. Andersrum, Sunset Boulevard zum Beispiel, finde ich eine großartige Partitur. Love Never Dies, die Story ist schrecklich, aber da kann er, das ist Vordeus, weißt du? Ich liebe die Partitur. Ja, das ist Weber für mich, weißt du, so. Und ich glaube, es ist natürlich auch viel mit Prägephase, weißt du? Wie gesagt, ich bin Kind der 80er und ist natürlich auch ganz viel Sozialisation, genauso wie ich nie um Tanz der Vampire irgendwie rumkommen werde, auch wenn ich finde, dass die Inszenierungen sich so stark verändern, dass es nicht mehr so der Tanz der Vampire ist, den ich gerne höre, wo wir auch über Stimmideale sprechen können, weißt du? Da werden Entscheidungen getroffen, die die Figuren verändern, gerade auch was die Hauptrollen eben angeht, wo ich denke, wow, es ist eine Veränderung und die gehe ich nicht so gerne mit. Aber well. Also, Weber, du.
Ich habe es geliebt, was du gesagt hast. Ja, danke. Das wollte ich dich schon immer mal gefragt haben und dachte, das können wir jetzt nochmal öffentlich anhören. Vielleicht noch, ich bin jetzt direkt in deinen Beruf gestartet, aber ich wollte eigentlich auch noch fragen, das machen wir jetzt einfach zum Schluss, wie bist du denn zum Gesang gekommen? Also du hast Musik studiert mit dem Hauptfach Gesang und war dann schon immer klar, ich werde mal Dozent für Musicalgesang? Oder was war eigentlich deine Intention?
Also ist die Frage, wie ich zur Musik oder zum Musical gekommen bin?
Vielleicht beides so ein bisschen.
Also ich komme ja vom Dorf, wirklich. 120 Seelendorf, Karlshöfener Moor, Liebe geht raus an alle, die da noch leben, die ich kenne. Wirklich mitten im Teufelsmoor, also Hamburg, Bremen, genau in der Mitte, da wo gar nichts ist. Und für mich ganz persönlich, ich versuche es mich kurz zu halten, mein bester Freund in der 4. Klasse hat Keyboard gespielt und ich fand doof, dass der das konnte und ich nicht. Vorher natürlich die klassische Blockflöten-Sozialisation. Und ich hatte das Glück, dass eine Klavierlehrerin eine Straße weiter gewohnt hat, wirklich mitten im gar nichts. Und ich glaube, ohne diese beiden Zufälle wäre ich überhaupt nicht zur Musik gekommen, wirklich gar nicht. In meinem Freundebuch, was man damals so in den Klassen herumgegeben hat, so stand drin, dass ich entweder Landschaftsgärtner oder Bankier werden möchte. Also nicht Feuerwehrmann oder so, aber weißt du, und so, und dann klassischer Weg irgendwie über Kirche sozialisiert mit Singen und mit Musik und in Schule dann eine 7. Klasse eine eigene Band gegründet, dann irgendwann angefangen, Gesangunterricht zu nehmen, dann ganz kurz vor der Aufnahmeprüfung Klarinette gelernt, weil ich gemerkt habe, oh, ich muss ja noch ein Instrument können. Dann habe ich ganz viel Kirchenmusik gemacht und damit mein Geld verdient, deswegen Orgel gespielt, weißt du, so. Und dann habe ich Chorleitung gemacht, weil bei uns auf dem Dorf war die eine Musiklehrerin, ist dann weggegangen und dann wäre der Schulchor eingegangen. Dann habe ich das gemacht, irgendwie so in der 9. Klasse oder so. Also durch wirklich Zufälle und mehr durch musikalisches Tun und Leben als durch irgendwelche, sei es familiäre Sozialisation oder auch Vorbilder um mich herum, gar nicht, sondern wirklich über das Tun, über die Gemeinschaft, über das Erleben von Musik. Und
dann hast du Phantom gesehen und es war um dich geschehen.
Ja und nein. Also wir haben dann eben diese Klassenfahrt gemacht in der 7. Klasse. Wir haben in Bremerförde, waren wir die Schule, und wir haben die große Klassenfahrt übers Wochenende ins große Hamburg gemacht, von Freitag bis Sonntag. Und ja, da bin ich dann mit dem Genre in Bezug gekommen und hatte dann eine Person kennengelernt, die in der Neuen Flora im Vorderhaus gearbeitet hat, und habe dann eben natürlich ganz viel so menschliche Insights bekommen. Weißt du, dadurch war ich dann, es war so ein Trip in die Bubble irgendwie mit 15, und das war natürlich eine große neue Welt. So. Aber dass es wirklich Musical geworden ist, hat sich eigentlich erst Ende des Studiums gezeigt. Ich war eigentlich voll auf der klassischen Schiene, habe klassisch gemuckt, weißt du, so richtig von Omatorium zu Omatorium irgendwie, Weihnachtsomatorium rauf und runter gesungen, Kantaten und sehr viel selber aufgeführt und dann irgendwann mit meinem Jugendchor Musical-Aufführungen gemacht. Und da kam der Stein eigentlich erst ins Rollen, dass ich zu dem Genre diese Liebe aufgebaut habe, auch ein bisschen aus Ernüchterung des klassischen Genre gegenüber, wo ich so gemerkt habe, oh, das wird mir alles ein bisschen zu eng. Also die Köpfe werden mir zu eng und auch das Spielfeld, in dem man sich bewegt, ist mir zu eng. Und zum Musical Gesang oder zu dieser Faszination bin ich eigentlich noch einen Schritt später gekommen. Nämlich, als ich gemerkt habe, hey, warum kann ich eigentlich mit dem klassischen Studium, das ich gemacht habe, nicht selber so singen? Warum klinge ich nicht wie Musical?
Ja, ja.
Habe dann so eine ganz große Forschungsreise für mich angetreten und habe dann irgendwann bei Kenneth Posey, meinem jetzigen Gesangfachabteilungsleiter und Studiengangsleiter, eine Fortbildung gemacht zum Sing Trainer, die Sing Training Trainingsmethode und auch das Verständnis von Stimme im nicht klassischen Singen. Da hat dann wirklich ganz vieles Klick gemacht, einfach im Verstehen davon, warum geht es mit klassischen Mitteln nicht? Also dieses erstmal sich, was auch bei mir ganz tief implementiert war, in der Klassik dieses, wir streben alle einem ästhetisierten Ideal entgegen. Wir versuchen uns alle einem über Jahrhunderte tradierten ästhetischen Ideal von Stimme uns zu nähern, statt wie im nicht klassischen Gesang von individueller Ausdrucksform auszugehen. Individuelle Stimmnutzung, die eigene Stimmfarbe, das eigene Erzählen, von dem ausgehen und dann handwerklich aufzustellen und nutzbar machen. Und das ist so spannend. Und in diesem Feld bin ich dann seit jetzt knapp 10 Jahren voll backen geblieben und merke, da ist noch lange kein Ende in Sicht, was meine Neugier angeht und auch die Auseinandersetzung, ne? Weil gerade in unserem Genre und auch gerade in der Fachwelt, weißt du, ich habe so das Gefühl, dass alle nach der alleinselig machenden Lösung suchen, wie Musical singen geht. Und ich bin oft, das stimmt nicht alle, aber viele, weißt du, und ich sehe das überhaupt nicht so. Ich glaube, das ist eine ganz so pluralistisch wie die Stile sind, so pluralistisch sind auch die Möglichkeiten der Stimmnutzung. Und es geht auch da wieder um ästhetische Ideale. Nicht so wie in der Klassik, sondern für mich zum Beispiel ein unverrückbares ist Integration von Sprechen in Singen, haben wir eingangs gesagt, weißt du? Davon möchte ich im Musical nicht ablassen. Selbst wenn es in Lagen sind, in denen ich nicht sprechen kann. Dass ich immer in der Möglichkeit bleibe, während ich singe, zu spielen und zu tanzen. Und ich nur als Nicht-Tänzer, weißt du, wirklich gar Nicht-Tänzer, weiß aber, dass das ein für mich unverrückbares Ideal ist, was diese Bühne braucht. Die Menschen, die das tun, müssen dazu in der Lage sein können. Und ja, so kann man, glaube ich, egal mit welchem stimmlichen Hintergrund man aus der Ausbildung kommt oder wie das Stimmverständnis ist, ich glaube, es sollte gemeinsam darum gehen, welche unverrückbaren Bedingungen gibt es auf der Musicalbühne, wenn wir das Genre verstehen und wie kommen wir dahin, möglichst gesund für die Ausführenden.
Das heißt auch aber, dass du dich selber auch immer noch weiterbilden musst, weil sich das ja, wenn du sagst, es gibt verschiedene Techniken, du hast jetzt Sing Trainer erwähnt, die CVT, Complete Vocal Technique, ist so ein Ding, was immer wieder kommt, aber es gibt wahrscheinlich ganz verschiedene Lehren, in die man auch immer noch neuen Input kriegen kann, oder?
Na voll, und weißt du, es ist ja, das eine ist sozusagen, dass wirklich Stimmhandwerkliche, sei es, ob man jetzt eine Technik präferiert oder weißt du, einfach einen funktionalen Ansatz, der, oder wie auch immer. Es ist ja auch wirklich die stilistische Weiterentwicklung. Und ganz ehrlich, wenn jemand sich jetzt mit mir auf eine Hamilton-Audition vorbereiten wollen würde, da würde ich sagen, wow, das. Ich würde jetzt nicht Ja rufen, weißt du? So, oder auch ganz klar benennen, hey, oder wenn du zu mir kommst und du hast eine Partie, die sehr viel riffen soll. Wow, das sind genau die Weiterbildungsthemenfelder Beispiel, wo ich im Moment nicht der beste Ansprechpartner bin oder wo ich sage, ey, ich kenne Kollege X, Kollegin XY, geh dahin, weil die können dir das viel besser geben. Kommst du, weiß nicht, ich will mich jetzt auch gar nicht so limitieren sein, wenn ich sage, okay, komm mit Camelot oder Carousel zu mir und das kann ich, aber jetzt Hamilton kann ich nicht, das ist es nicht, aber ich finde, es ist immer sehr wichtig, eigene Grenzen wahrnehmen zu können, beziehungsweise auch, was für ein Input kann ich dir auch geben, wo bin ich auch gerade in meinen Fertigkeiten so, ne?
Dann komme ich unbedingt mal mit Camelot zu dir, weil The Lusty Month of May ist einer meiner absoluten Favorite Songs.
Sei herzlich eingeladen.
Danke. Wir sind jetzt, glaube ich, schon über die Stunde etwas. Was steht denn bei dir so als nächstes an? Gibt es irgendwie, also ich weiß, dass du auch manchmal selber Konzerte singst, deine Studienklassen werden bestimmt auch noch Dinge aufführen. Kannst du uns noch ein paar Teaser geben, wo man Arbeit von dir oder vielleicht sogar dich sehen kann, wer jetzt interessiert ist, dich auch mal oder deine Arbeit zu sehen?
Du, im Moment ist das wirklich sehr stark nach innen. Also das nächste große Brett, das es zu bohren gilt, ist die Aufnahmeprüfung für unseren neuen Studienjahrgang.
Oh Gott, ich habe so viele Fragen, aber keine Zeit.
Da werden wir 2 Wochen ganz intensiv ganz, ganz viele Menschen begrüßen dürfen bei uns. Und die nächsten großen Projekte, die bei uns anstehen, der zweite Jahrgang hat eine Aufführung von Nicht mein Feuer im Mai. Das ist ein Prüfungsprojekt. Dann macht die Gesangabteilung eine öffentliche Prüfung oder ein Konzert, was auch öffentlich gezeigt wird. Die Gesangwerkstatt, das ist dann Ende Juli bei uns in Berlin. Und so geht das weiter. Unsere Jahrgänge haben eigentlich immer irgendwas. Also es lohnt sich auf jeden Fall auf der UDK-Homepage immer zu gucken. Ja. Und ansonsten bin ich natürlich in meiner musikalischen Heimat der The Musical Company in Seemetal natürlich auch immer mal wieder als Gast da. Aber im Moment ist es wirklich so, dass ich selber ein bisschen leider, aber irgendwie auch nicht. Leider merke ich gerade für mich wenig öffentlich unterwegs bin, weil es gerade eine tolle Phase ist für mich in diese Forschungsarbeit mit Menschen, mit KollegInnen, aber auch mit den Studierenden einzutauchen. Und da bin ich gerade sehr, sehr gerne. Aber ja, manchmal vermisse ich es dann doch ein bisschen. Aber das klingt wehmütiger, als es ist, weil wenn ich bei meiner Modelleisenbahn sitze oder Maschenabkette bei meinem Weihnachtspullover, dann ruft die Bühne nicht, ehrlicherweise.
Aber du bist ein wahnsinnig toller Entertainer. Wir haben letztes Jahr zusammen ein Konzert gespielt und ich kannte dich nicht auf der Bühne und wir hatten keine, wie sagt man, Dress-Rehearsal oder so und du kamst auf die Bühne und hast so abgeliefert, dass ich hinten im Chor stand und mir das Lachen verkneifen musste, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht wieder das Publikum reagieren auf der Bühne. Ich kann also nur jedem empfehlen, mal ein Konzert mit oder von dir anzuhören, wenn es sich ergibt. Ansonsten auch die Stimmen, die du ausbildest, klingen alle hervorragend. Ich finde, man hört auch so ein bisschen deine Handschrift, wenn ich die Menschen in Seevetal höre. Oh. Dann höre ich, ich bilde mir ein zu hören, wer bei dir gelernt hat. Und es klingt sehr schön. Also ich glaube, du machst einen sehr guten Job, so wie ich das als Laie bewerten kann.
Danke dir. Aber was mir gerade noch als letztes eingefallen ist, was du gerade sagtest, das Konzert, was wir gemeinsam gemacht haben, ne? Also diese Crossover-Arbeit, also diese Vernetzung von Klassik mit nicht klassischer Musik. Ich glaube, das ist so mein zweites großes musikalisches Herz und ich fühle mich, deswegen bin ich, glaube ich, im Genre Musical auch so zu Hause, weil es für mich diese Grenze eigentlich nicht gibt und wenn dann nur in Köpfen, weißt du? Und das hat mir auch meine berufliche Laufbahn sehr geprägt, eigentlich genau diese Arbeit, Jesus Christ Superstar mit Bach-Matthäus Passion zu vernetzen oder Mendelssohns Elias aufzuführen und dann aber neue Musik reinzubringen, unter anderem auch Hip-Hop, den ich aber nicht selber geschrieben habe, sondern das hat ein Kollege für mich gemacht. Und ich glaube, das ist immer das, was ich immer denke. Ich habe überhaupt keine Lust, irgendwie wieder in ein mindestens eigenes Mindset zu kommen, dass ich in einer Käseglocke arbeite, sondern dass gerade was Stimme angeht, im besten Fall Stimme, das eines der tollsten und flexibelsten und wandelbarsten Ausdrucksformen von Musik sind, weil ich auch immer noch Text dabei habe. Mhm. Und das finde ich halt so cool. Und ja, vielen Dank für die Handschrift. Das freut mich zu hören. Weißt du, als lehrende Person, ich singe nicht, sondern die Menschen singen, die anderen, die zu mir kommen und mit mir arbeiten. Und ich freue mich immer ganz, ganz viel zu hören von dem natürlich, was wir gearbeitet haben, wenn es dann funktioniert. Mhm. Und genauso bin ich immer wieder auch gleichsam begeistert davon oder gleichwertig begeistert, wenn die Menschen dann aus der Arbeit heraus etwas Neues entwickelt haben, wo ich nur auf dem Weg dabei war. Weißt du? Weil das ist ja genau das. Du triffst Menschen oder auch Input von unterschiedlichen Gesanglehrenden. Mhm. Ich begrüße das immer, weil am Ende des Tages wird es sich in dem Instrument du neu verbinden. Und das ist ja das, was auch unser Vorstellungsvermögen entwickelt und weiterentwickelt. Mhm. Thema, Frau Biologin, Thema Evolution. Mhm. Weißt du, es vernetzen sich alle Möglichkeiten, die da sind, und entwickeln im besten Fall etwas Neues. Also reine Reproduktion interessiert mich fast am wenigsten, sondern die Evolution ist es eigentlich, die so spannend ist.
Ich könnte noch sehr lange mit dir weiterreden, allein wie so eine Aufnahmeprüfung läuft. Pascal, ich habe mich ja nie beworben oder so, aber diese Vorstellung, man muss da singen und dann sagen die einem, du darfst hier studieren oder nicht, das ist so aufregend. Vielleicht erwischen wir sonst auch mal eine Studentin oder so, habe ich auch noch irgendwie auf der Liste mal einzuladen. Ich wünsche dir dafür erstmal viel Erfolg und dass möglichst viele gute Stimmen dabei sind. Und ich weiß gar nicht, ob da auch besonders schlechte Menschen sitzen, die man dann ertragen muss.
Schlechte Menschen auf keinen Fall.
Nee, Entschuldigung, schlechte Stimmen kann ich jetzt ja auch nicht mehr sagen, aber untrainierte Stimmen.
Menschen, die vielleicht noch nicht das Einstiegslevel haben, um innerhalb von 4 Jahren zu professionellen Darstellenden ausgebildet werden zu können. Mhm. Ja.
Also dafür wünsche ich dir alles Gute, danke für deine Zeit und ich komme dann mit The Lusty Month of May die nächste Stunde zu dir.
Melden Sie sich gern.
Tschüss Pascal.
Ciao, ciao.
Musical Masterclass.
Das war also die Folge mit Pascal. Danke, dass ihr durchgehalten habt, trotz des schlechteren Tons. Ich wollte noch schnell 2 Vokabeln erklären, die wir jetzt am Ende noch eingestreut haben und nicht erklärt haben, nämlich CVT und Sing Training. CVT steht für Complete Vocal Technique, das sämtliche Klänge der menschlichen Stimme hervorbringen soll, ohne eben Verspannung zu erzeugen oder heiser zu klingen, also zum Gesundsingen. Das basiert auf Forschung und ist mittlerweile die weltweit größte Gesangsmethode, bei der Gesangslehrerinnen dieselbe Terminologie verwenden. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch definierte Vokabeln wie Twang, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder Overdrive, die eben die Singmethodik erklärt und auch eine Lehre, die dahinter steckt. Und Sing Training, geschrieben SYNG, steht für synergetisches Stimmtraining für Musical und Populargesang. Das basiert auch auf Forschung von einem Professor für Musicalgesang, der eben verschiedene Übungen zusammengestellt hat, die entsprechend darauf zugeschnitten sind. So, und wo jetzt die letzten Vokabeln auch noch geklärt sind, kommen wir zum Outro. Ich hatte die nächste Folge bereits in der letzten Folge angekündigt, weil ich noch nicht wusste, ob wir es mit Pascal schaffen, aber wir haben es geschafft. Also Dr. Britta Heiligenthal kommt in die nächste Folge und berichtet über ihren Job als künstlerische Leitung bei Disneys Tarzan in Hamburg. Und ich habe aber auch noch die große Ehre, euch einen Rabattcode heute mitzugeben, denn ich darf Werbung machen für die The Musical Company Seevetal. Habe ich natürlich extra so einfließen lassen, wo ich Pascal heute da habe, den ich dort kennengelernt habe. Denn deren nächstes Projekt sind die Blues Brothers. Ein Musical mit Live-Band auf der Bühne. Es geht natürlich viel um die Musik. Wer den Film kennt, weiß wahrscheinlich, wie das klingt. Also sehr bluesig schon, aber ich finde es auch jazzig, bisschen popmoderner. Und ich habe einen 10%-Code. Der gilt jetzt 1 Monat lang seit Release dieser Folge. Vom 15. März bis zum 15. April 2026 könnt ihr mit dem Code BB Master, BB und M groß geschrieben und dann klein weiter. Ich pack's euch auch in die Shownotes. 10% auf alle Karten für Blues Brothers in Seevetal bekommen. Sie führen The Blues Brothers von 15. bis 17. Mai in der Burg Seevetal auf. Alle Infos packe ich euch dazu auch in die Shownotes. Ich bin selber auch bei der Premiere da. Wenn ihr da seid, sagt guten Tag. Freue mich, mehr ein neues Musical kennenzulernen. Ich habe Blues Brothers noch nie gesehen. Und mit 10%, da kann man sich das mal gönnen. Seevetal liegt übrigens im Süden von Hamburg. Kann man mit der Bahn von Hamburg aus erreichen, kann man von Bremen erreichen, kann man von Lüneburg erreichen, kann man aber natürlich auch von Berlin, Köln oder München erreichen, wenn ihr denn mal Blues Brothers sehen wollt. Und damit danke ich euch fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Folge, freue mich auf eure Kommentare und euren Input und damit bis zum nächsten Mal.
Musical Masterclass.